ARD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Miss Barber.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Wunderhenne Luggel.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Das ganze gesammelte Wissen der Menschheit befindet sich im Internet und meine Kollegin und gute Freundin Caro Worps und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns hier jede Woche in der ARD-Audiothek zu treffen und um dieses Wissen zu heben, zu durchforsten, zu durchwühlen, gemeinsam mit euch, unserer Community. Mhm. Und immer wieder sehr, sehr gute Themen werden eingeschickt, viele Ergänzungen zu den Themen, die wir hier schon besprochen haben. Und heute ist es mal wieder soweit, wir haben eine Community-Folge vorbereitet.
Offenlegung, ich habe Kuschelsocken an.
Ich habe auch eine Offenlegung, ich habe auf dem Hinweg schon das neue Cher Christmas Album gerade gehört.
Ja, nachdem also wir das sind letzte schon Woche so gut ankam, dass ich über meine Menstruationskrämpfe offen gesprochen habe.
Kam das gut an?
Kommt jetzt sukzessive mehr Informationen einfach über mich persönlich.
Also das finde ich gut.
Kuschelsocken am Start.
Kuschelsocken finde ich gut. Die sehen auch echt kuschelig aus, muss man sagen.
Die habe ich aus dem Kostüm geklaut, aber hoffe ich, dass die Fine vom Kostüm das jetzt nicht hört.
Grüße. Also, wir haben wie immer viele Nachrichten bekommen und ich muss direkt mal sagen, wir müssen uns auch entschuldigen. Mhm. Wir haben einen Fehler begangen.
Wir sind auf etwas reingefallen.
Wir wurden, ja, angeschmiert, kann man sagen. Mhm. Wir haben letzte Woche über einen TikTok geredet, angeblich von Gerhard Schröder. Ich dachte, er startet jetzt seine TikTok-Karriere. Ich hätte es ihm ehrlicherweise zugetraut, aber... Mhm.
Ich habe nicht mit der Wimper gezuckt, muss ich sagen. Ich habe wirklich nicht dran gezweifelt, dass das echt sein könnte. Das spricht nicht für den Bundeskanzler.
Und auch nicht für uns. Nee. Aber noch weniger für den Bundeskanzler.
Genau. Ehemaligen. Also ich will die Schuld jetzt noch so ein bisschen wegschieben. Ja.
Ich hätte es ihm auch ehrlicherweise zugetraut, aber die aufgeweckte Community hat uns darauf hingewiesen, das ist ein Fake-Video, beziehungsweise es ist ein echtes Gerhard Schröder-Video, aber aus einem alten Interview.
Aus einem anderen Kontext
aus
quasi.
Aus einem anderen Kontext.
Kein Deepfake, sondern einfach umfunktioniert.
Richtig. Und es hat einfach jemand auf TikTok hochgeladen. Dann unter dem Namen Gerhard Schröder.
Das Internet ist tricky manchmal.
Ach, manchmal ist es wirklich slippery slope.
Es war zu schön, um wahr zu sein.
Was man auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass der legendäre Currywurst-Post auf LinkedIn von ihm, der ist noch echt.
Der ist echt.
Der war echt.
Ja.
Und die Fotos mit der Bratkartoffel und so, das war auch echt.
Meißenknödel, alles real.
Alles
das
real.
Das bleibt uns alles erhalten.
Aber das, wo er quasi nichts Verrücktes gemacht hat, das ist echt weiterhin. Okay, also damit haben wir jetzt aufgeräumt.
Damit haben wir aufgeräumt. Am häufigsten habe ich tatsächlich eingeschickt bekommen, Glitzerverbot. Die EU will den Glitzer loswerden wegen Mikroplastik. Seit dem 15. Oktober sind schon einige Produkte wie loser Glitzer, Peeling, Cremes mit Mikroperlen und so weiter verboten. Und innerhalb der nächsten 8 Jahre sollen dann weitere Produkte hinzukommen. Von Kosmetika bis Kunstrasengranulat. Und jetzt haben mir viele ZuhörerInnen geschrieben, dass sie jetzt den Verdacht haben, der geheime größte Glitzerabnehmer sind Fußballplätze, Footballfelder und so weiter. Vielleicht werden wir es nie erfahren.
Aber es macht Sinn, muss ich sagen.
Also wir bleiben da weiterhin dran. Alles rund um den Kosmos-Glitzer-Verschwörung. Seid ihr hier weiterhin genau richtig bei uns im Podcast. Ein anderes großes Thema, Horrorclowns. Als hätten wir sie beschworen in der Halloween-Folge.
Sind sie wieder zurück?
Ich habe eine Nachricht bekommen zum Thema von Miriam. Die schreibt... Ich bin aktuell zum Studieren in den USA, genau genommen in New Haven, Connecticut. Mir wurde berichtet, dass es 2016 mit den Horrorclowns hier so schlimm war, dass es seitdem illegal ist, sich als Clown zu verkleiden, wenn man die Intention hat, andere zu erschrecken oder ihnen Angst einzujagen. Ich habe dementsprechend auch den ganzen Tag keinen Clown gesehen, bis jetzt gerade auf dem Heimweg, als ich an 2 Polizisten vorbeigekommen bin, die tatsächlich gerade dabei waren, einen Clown zu verhaften.
Nein.
Doch, sie konnte nicht rausfinden, ob das reiner Zufall war, dass sie gerade den Clown verhaftet haben oder ob es ein echter Horrorclown war. Er sah auf jeden Fall gruselig aus.
Furchtbar.
Die Horrorclowns sind back.
Nein,
ich habe nämlich noch eine weitere Nachricht bekommen mit einer Bildschlagzeile. Mitten in der Stadt. Horrorclown macht Jagd auf Frauen. Es war wirklich in Saarlouis ein 51-jähriger Horrorclown unterwegs, der eine Frau bedrängt hat. Nicht cool.
Nein, nicht cool. Ansonsten habe ich wahnsinnig viel bekommen zum Sirius-Fall, den wir in der letzten Community-Folge besprochen haben. Auch viele Hinweise, dass andere Podcasts, gerade True-Crime-Formate, da auch schon ausführlich drüber geredet haben. Da würde ich jetzt auch nochmal auf die Weird-Crimes-Folge verweisen. Die hatte auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel weitere Details und
mit,
sehr viel ausführlicher.
Vis-à-vis.
Mit Vis-à-vis und Ines Agnoli. Mhm. Die haben da sehr ausführlich drüber gesprochen. Das würde ich jedem nochmal empfehlen. Ansonsten weiterhin viele Beleidigungen bekommen.
Oh ja.
Und auch da Korrekturen, nämlich dass das Wort Arschgeige gar nicht so problematisch und politisch korrekt ist, wie wir dachten. Das ist nämlich eine homophobe Beleidigung,
weil
diese Geigenbewegung das quasi auf Analsex...
Wir nehmen Abstand von der Arschgeige.
richtig. Mhm. Ja, oder halt gerade nicht, je nachdem.
Ja.
Also von der Beleidigung ja, ja. Aber...
Ansonsten...
Genau.
Ja.
Also das würde ich jetzt dann quasi mal von der Liste streichen, diese Beleidigung. Die ist politisch nicht korrekt.
Ich habe da noch einen Hinweis bekommen, dass man sich durchaus auch in der Welt der Pilze umschauen kann. Stichwort stinkender Schleimkopf.
Ja, da haben wir aber auch schon mal in der zweiten Too Many Tabs-Folge schon mal das so angerissen. Als
dass
wir
das
über
klingt
die Pilze,
wie Beleidigung.
Genau, über ja. Die Pilze, die Musik machen, haben wir damals geredet. Und sind da auch über die lustigen Namen gestoßen. Behangener Düngerling, sowas, Ziegenlippe, stinkender Schleimkopf. Genau. Das sind alles so Beleidigungen, die funktionieren.
Eine erfreuliche Nachricht noch von Felix. Ich habe mal als kleines Kind random Jugendliche als Fickbanane bezeichnet. Tolle Beleidigung, wo ich auch nicht weiß, ja, vielleicht,
muss ich lachen, ne?
Vielleicht müssen wir da nächste Woche auch wieder von zurücktreten.
Fickbanane?
Banane. Und da gab es noch einen Hinweis von Mio, der in eine ähnliche Richtung geht wie unsere PC-Beleidigung. Mio möchte sich gerne wieder religionsfrei erschrecken können. Ich kenne da nur Ausrufe wie Oh Gott, Jesus Christus oder in Gottes Namen. Ich finde, da brauchen wir neue Sätze, die man sagen kann.
Stimmt.
Da sage ich nur, was ist mit dem guten alten Huch?
Ja, Huch.
Ich habe aber auch nichts Obala. Gegen so ein gepfeffertes Grundgütiger oder auch Himmel, Herr Gott oder auch Jesus Christus. Egal, ob man dran glaubt
Jesus
oder nicht.
Jesus fucking Christ.
Ja, das knallt halt. Ja. Aber hoppala oder what the fuck tut's ja auch.
Maria, hilf.
Da muss ich noch eine Richtigstellung machen, auf die mich Stefan aufmerksam gemacht hat. Die von mir als Tucson ausgesprochene Stadt in Arizona heißt nicht Tucson, sondern Tucson. Ich wiederhole, Tucson in Arizona wird Tucson ausgesprochen.
Meine Güte, man kann ja auch wirklich...
Man kann nichts mehr sagen.
Wir werden hier die ganze Zeit verbessert und wir reden hier, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wie Seda Somunschu und Florian Schröder. Und dann kommen immer mal wieder so Leute aus dem Internet, die einen verbessern.
Miguel, ich habe noch eine ganz besondere Nachricht. Dazu müssen wir in die richtige Stimmung kommen. Lieber Miguel und liebe Caro, euer Podcast und euer Humor bringen mich wirklich sehr häufig zum Lachen. Nun ist es soweit und ihr seid sekundär in eine eventuelle Love Story involviert.
Nein!
Ich hörte euren Podcast gestern auf dem Weg nach Hause, als ich mich in einer komplett überfüllten U8 in Berlin befand und musste, wie so oft, breit grinsen und mir ein lautes Lachen verkneifen. Eine höchstwahrscheinlich männlich gelesene Person interpretierte dies offensichtlich als Flirtversuch meinerseits. LOL!
Oh.
Er sprach mich also an, ich empfand ihn als sehr sympathisch und gut aussehend und er gab mir seine Nummer. Wir
Nein.
wollen uns auf ein Glas Wein verabreden. Ihr seid also nicht nur lustig, sondern auch bessere Wingpersons als so manche Freundinnen von mir. Danke, liebe Grüße, Lisa.
Toll.
Was sagst du dazu?
Das ist ja Zeitgosse privat.
Ey Lisa, vielleicht willst du den weiteren Verlauf dieser Love Story auch geheim halten. Das steht dir natürlich zu, aber uns wäre es sehr, sehr recht. Es käme uns sehr gelegen,
ja.
Wenn du uns hier im Podcast bitte auf dem Laufenden halten könntest. Wir freuen uns auf Updates in dieser Too Many Tabs Love Story, kann
ja,
man so sagen.
Egal wie es läuft.
Egal wie es läuft. Auch wenn es ein Scheißdate war, die Geschichten hören wir besonders gerne. Bitte schreib uns nochmal, Lisa. Ich hoffe, das war okay, dass ich das jetzt hier so vorgelesen habe.
Ja, das hoffe ich auch. Naja, also was man uns schreibt, ist ja quasi für die Öffentlichkeit Material, würde ich sagen, oder? Da sind wir uns alle einig.
Würde ich auch sagen.
Wir haben uns natürlich auch jeder wieder ein Rabbit Hole von euch rausgepickt, in das wir selber reingefallen sind und weiter recherchiert haben. Und die besprechen wir jetzt. Meine Tabs kommen diese Woche von einem Hörer namens Nico.
Hi Caro, hi Miguel, hier ist der Nico. Und zwar bin ich bei einem Spieleabend mit FreundInnen über eine Quizfrage zu einer Hühner-Nahtoderfahrung gestolpert. Und wir sind dann direkt in die Hühnergeschichten-Tabs eingetaucht und auf Deutschlands berühmteste Legehenne, nämlich Luggel, gestoßen. Da lohnt sich's auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Tabs. Tschüss.
Ja, eine Hühner-Nahtoderfahrung. Ich dachte, das klingt doch nach einem Fall für uns irgendwie.
Mhm.
Ich finde auch interessant, worüber man so alles in so einem Tab-Rausch landen kann. Also die haben jetzt ein Spiel gespielt mit FreundInnen und sind da irgendwie bei einer Quizfrage darüber gestolpert und haben dann angefangen zu recherchieren. Plötzlich sitzt man da zu Hause und googelt Wörter wie Wunderhenne.
Also sowohl Hühner als auch Nahtod, beides Themen, die wir hier gut gebrauchen können.
Ja, best of both worlds. Ist richtig too many tabs on brand Thema, würde ich sagen. Nico hat noch dazu geschrieben, dass es zu der Geschichte kaum Quellen gibt. Also er hat fast nichts gefunden. Und auch bei meiner Recherche war es wirklich schwer, so wirkliches Material über diese wahnsinnige Geschichte der Wunderhenne zu finden. Also es gibt gar kein Videomaterial, aber ich habe einen sehr, sehr aufschlussreichen Spiegelartikel im Archiv gefunden vom 21. Mai 1995. Ein Artikel mit der Überschrift Mund zu Schnabel. was quasi auf die Mund-zu-Schnabel-Beatmung schon hindeutet, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen wird. Und in diesem Artikel wird die Story der Wunderhenne beschrieben. Luggel hieß sie, also Wunderhenne Luggel. Sie wurde durch eine merkwürdige Aneinanderreihung durch Zufällen berühmt. Sie ist quasi ein Promi-Huhn. Gibt ja auch nicht so viele Promi-Hühner. Luggel ist eins davon. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch ein anderes Promi-Huhn?
Also die Hühner von den wilden Hühnern, ja im Prinzip.
Ja.
Emma, Isolde, Roberta, Lola und Kokoschka, Dolly, Clara, Daphne und Loretta,
du kannst alle
Ophelia, Dido, Salambo, Ronja, Lea und Isabella.
Moment mal, also du kannst quasi alle Länder der Erde, die Städte der Länder und alle wilden Hühner auswählen.
Alle Hühner von Oma Slettberg.
Also, aber Luggel war da jetzt ausnahmsweise nicht dabei, das Promi-Huhn aus Deutschland, das mehr als 50 Mal im Fernsehen war, auch international, und wirklich bekannt als Wunderhenne from Germany, in internationalen Zeitungen erwähnt und so weiter und so fort. Und das ist, liegt daran, dass Luggel nicht irgendein Huhn ist, sondern ein Huhn mit mehreren Nahtoderfahrungen. Also sie hat mehrere Nahtoderfahrungen überlebt und ist quasi sowas wie Adolf Sachs, mit der Erfinder des Saxophons, der Tierwelt. Also sie hat quasi ein paar Mal ist sie dem Tod von der Schippe.
Powerhuhn.
Ist ein Powerhuhn, ist im Tod von der Schippe gehüpft.
Flattert.
Und ihre Geschichte beginnt im Jahr 1992 in ihrem schwäbischen Heimatdorf Urspring. Oder Urspring, da werden wir wahrscheinlich wieder verbessert werden von der Community, wie es richtig ausgesprochen wird. Da hat Luggel ein wunderbares Leben geführt und ist eines Tages ausgebüxt. Und ist dabei sehr weit gelaufen, also quasi durchs ganze Dorf, bis hin zu einem See, dem Lohnetopfsee, und ist da dann, ja, reingeplumpst.
Hühner sind jetzt nicht so Schwimmer.
So, genau. Jetzt stellt man sich die Frage, können Hühner schwimmen? Da habe ich recherchiert. Gott sei Dank gibt es im Internet immer Kinder, die schon mal alles schon mal getestet haben, eigenhändig. Guck mal hier.
Okay, Caruso.
Der Hahn Caruso, den sehen wir.
Mhm. Mal gucken, ob der schwimmen kann.
Wir gucken mal, ob er schwimmen kann.
Er läuft zum Pool im Garten.
Pool und
oh, Caruso.
Aha. Er treibt ein bisschen, aber...
Okay, hol den raus, Ben, der trinkt. Ben, hol den raus.
Also, Ben, hol den raus, der ertrinkt. Also, man sieht schon...
Ach, ich habe schon... Der trinkt.
Nein, der ertrinkt.
Ach, scheiße.
Also, das Problem ist folgendes. Hühner können sich theoretisch über Wasser halten, erstmal.
So wie alle Vögel, die so fluffig auf dem Wasser erstmal sitzen.
Richtig. Aber sie können nicht direkt schwimmen und sie können ja auch nicht wirklich fliegen, weshalb sie dann nicht aus dem Gewässer rauskommen.
Ach, Mensch.
Also, das hat man ja auch gerade gesehen, hat versucht, aus diesem Pool rauszuflattern, aber hat es nicht geschafft, weil er quasi keinen Widerstand hat, um sich mit den Füßen
abzustoßen. Ja, Leute, setzt bitte keine Hühner in Pools.
Genau, und dann kommt nämlich das Problem, dass sich das Gefieder mit Wasser aufsaugt, weil das Gefieder eines Huhns zum Beispiel nicht die Fähigkeit hat, wie bei einer Ente, dass es wasserabweisend ist, sondern dieses gesamte Huhn saugt sich dann wie ein Schwamm mit Wasser voll und geht dann unter, gluckert dann unter, gluckerti, gluckerti, gluck. So. Und wird dann mit dem Gewicht nach unten gezogen, was natürlich jetzt eine brenzliche Lage für Luggel, unsere Wunderhenne aus From Germany, bedeutet. Doch, aus irgendeinem lustigen Zufall heraus hat diese Situation von Luggel die Rektorin der örtlichen Schule gesehen. Also die hat das irgendwie mit so einem halben Auge mitbekommen und hat sofort den Lebensmittelhändler Fink im Dorf.
Die war da jetzt zufällig am Teich.
Die hat das irgendwie gesehen.
Was ist ein Teich?
Es war so ein Quellteich.
Mm.
Der Lebensmittelhändler Fink war dafür bekannt, dass er ein geprüfter Rettungsschwimmer war. Also er war nicht nur Lebensmittelhändler, sondern auch geprüfter Rettungsschwimmer und wurde sofort alarmiert, dass er doch dieses Huhn retten sollte, und gesagt, getan, er ist sofort losmarschiert, hat das bewusstlose Tier, es war da schon bewusstlos, aus dem Wasser gezogen und das Huhn for real reanimiert.
Mund-zu-Schnabel.
Mit eben jener zuvor erwähnten Mund-zu-Schnabel-Atmung und einer Herzrhythmusmassage. Und brachte so Luggel ins Dasein zurück. Und damit nicht genug. Also es wäre ja jetzt schon lustig genug, wenn man sich das vorstellt, dass dieses Huhn plötzlich wiederbelebt wird. Aber Luggel hat sich von diesem Tag an regelmäßig bei dem Retter bedankt. Sie ist ab und zu vor dem Laden von dem Lebensmittelhersteller erschienen und hat ein Ei in einen Papierkorb vor die Tür gelegt.
Nein.
Doch, sie hat sich das gemerkt.
Als ob.
Wird so erzählt. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es Zufall, Aber es ist auf jeden Fall so, dass es mehrmals so war, dass dieses Huhn auf einen Papierkorb vor der Tür gegangen ist und hat da ein Ei reingelegt. So, aber Luggel ist ja als Pechvogel bekannt und jetzt ist es zum zweiten Mal in einer misslichen Lage gelandet.
Es gab keinen Zebrastreifen vor dem Lebensmittelladen.
Nee, doch. Das Problem war, dass sie, während sie das Ei versucht hat, in diesen Papierkorb zu legen, so habe ich mir das vorgestellt und zusammengereimt, ist sie da reingeplumpst und auf dem Hinterteil gelandet. Das Problem war, dass sie ja gerade ein Ei gelegt hat, was aber noch nicht rausgekommen ist.
Oh.
Und dann ist dieses Ei im Hühnerkörper geplatzt.
Oh nein.
Das hat schwere Folgen gehabt.
Konnte jetzt der Lebensmittelhändler Fink eine schnelle Darmspiegelung auch durchführen?
Also nee, in diesem Fall nicht. Also man muss dazu sagen, das Ei ist in dem Körper des Huhns geplatzt und es hatte eine Notoperation mit Spätfolgen. Hm. Die Diagnose hieß, die klingt jetzt ein bisschen lustig, muss ich sagen, aber es ist natürlich super tragisch. Diagnose hieß schwere Eierstockentzündung mit käsiger Aufschwemmung.
Sexistisch, ganz ehrlich.
Käsige toxisch. Aufschwemmung ist jetzt sexistisch?
Ich lache nicht.
Das ist die große Cancel-Folge hier heute. Scheiße. Also, es gab eine schwere Eierstockentzündung mit käsiger Aufschwemmung, sagt zumindest das Institut für Geflügelkrankheiten der Universität München. Es gibt ein Institut für Geflügelkrankheiten? Das wusste ich auch nicht bis dato. Also, es gibt wohl hier für Tiermedizin...
Ja, wenn so Vogelgrippe und so, das sind ja, die wahrscheinlich zuständig.
Geflügelkrankheiten. Es gibt quasi Tiermedizin, das kann man an der Münchner Universität studieren. Und da gibt es dann das Institut für Geflügelkrankheiten und da ist Logel...
Und da eine Logel, die Folge, in der Miguel Rubitzki gecancelt wurde.
Also... Man muss dazu sagen, dass durch diese ganzen Sachen, so jetzt muss ich mich wieder ein bisschen zusammenreißen. Also durch diese ganzen Sachen wurde Logel wieder gerettet. Also sie hat quasi das wieder überlebt, wurde dadurch weltberühmt, dadurch, dass sie halt eben bis zu 300 Mal sich da bei diesem Retter bedankt hat und das dann auch wieder überlebt hat. Es ging so weit, dass sogar Helmut Kohl 1993 eine Botschaft an das Huhn entsandt hat und wünschte noch viele schöne Eier, was mega unsensibel ist, weil sie ja nach dieser Operation sterilisiert war.
Also konnte keine Eier mehr legen.
Die konnte dann keine Eier mehr legen.
Typisch Helmut Kohl.
Das ist so richtig Helmut Kohl.
Jetzt genau, Eier und Butter.
Genau. Also irgendwie ist auch so Helmut Kohl.
Das war eine richtig schlechte Impression von Helmut Kohl.
Micky Beisenherz ist shaking. Ja, jedenfalls bin ich dann durch meinen Algorithmus, der dann auf das Thema Huhn getrimmt war, in das Hühner-Rabbit-Hole bzw. Hühner-RetterInnen-Rabbit-Hole gefallen. Es gibt nämlich sämtliche Videos von Menschen, die irgendwie so sehr enge Verbindungen zu ihren Hühnern haben. Ich habe zum Beispiel Videos gesehen von jemandem, der seinem Huhn den Traum vom Fliegen ermöglicht hat, indem er ihn in ein Privatflugzeug mitgenommen hat und vorne so in Cockpit gesetzt hat.
Ach, wie lieb, weil die ja nicht,
weil die
ja nicht fliegen
können. Genau, und er hat die mitgenommen. Und des Weiteren habe ich auch eine Dokumentation vom WDR gesehen über Menschen, die Hühner adoptieren, die in einer Legebatterie waren. Das fand ich auch sehr, sehr lieb.
Ich hatte als Kind schon Hühner und ja, dann habe ich mir irgendwann den Traum wieder erfüllt und habe mir vom Markt ein paar Hühnchen geholt. Ja, dann habe ich über eine Freundin gehört, dass es Hühner von Rettet das Huhn gibt und was die für ein elendes Leben haben. Und da habe ich gedacht, ich habe doch Platz. Ich hatte erst nur so ein kleines Stück hier da für die Hühner. Und dann ist es immer größer geworden. Und dann habe ich bis jetzt 3-mal von Rettet das Huhn Hühner genommen, insgesamt 12. Und 9 davon leben noch.
Also es gibt eine Organisation, die heißt Rettet das Huhn. Und die organisieren Hühner aus der Massentierhaltung frei.
Schön.
Also da kann man sich melden, wenn man Platz hat und will sich keine neuen Hühner kaufen, beziehungsweise will halt so zerfledderte, vom Leben gezeichnete Massentierhaltungshühner nehmen und kann die wieder aufpäppeln und gesund pflegen. Das fand ich eine gute Sache. Da dachte ich mir, da können wir mal hier bei Too Many Tabs nochmal, vielleicht wenn jemand Platz hat und da Lust drauf hat,
ja.
Ich kannte das bisher nicht, kann man ja mal ein bisschen in der Öffentlichkeit weiter drüber sprechen.
Ich habe neulich einen America's Got Talent Clip gesehen, wo ein Huhn Klavier gespielt hat.
Als die sind super Act. Schlau.
Die sind super schlau. Denkt vielleicht das nächste Mal daran, wenn ihr Chicken Nuggets esst.
Ja.
Beziehungsweise nehmt die vegan.
Gutes Power-Statement. Damit haben wir uns von der Cancelung wieder freigesprochen, würde ich sagen. Wir haben unser Gewissen reingewaschen. Und damit schließe ich jetzt die Tabs für diese Woche.
Ich habe ein Rabbit Hole eingesendet bekommen von Swantje. Wenn ich diese Einsendung anmoderiere, fühle ich mich wie Singer aus dem Kika-Baumhaus. Ja,
ein Stern hat
Hallo,
zu mir...
Hallo, lieber Stern. Was hat uns denn heute was eingesendet? Die kleine Swantje.
Hallo, Caro. Mein Name ist Swantje und mein Rabbit Hole ist das Elefantenfest in Niederroßla. Darauf gekommen bin ich durch meine ehemalige Mitbewohnerin Yvonne, die mir erzählte, wie sie, als sie jung war, ohne Straßenbeleuchtung von Dorf zu Dorf fahren musste, weil ihre Dorf Niederroßla Geld sparen musste, um das 25 Jahre stattfindende Elefantenfest zu finanzieren.
Okay, mhm. Fragen über Fragen.
Eine tierische Folge heute.
Was für Elefantenfest?
Ja, wo, in Deutschland?
Warum macht ein ganzes Dorf in Thüringen jahrelang die Straßenlaternen aus, um ein Elefantenfest zu feiern? Niederroßla No-Go-Area oder was? Warum ist ein Elefantenfest so teuer und welcher Elefant überhaupt? Es ist eine tierische Folge. Wir haben ja ein Herz für Tiere bei Too Many Tabs. Wir haben schon über einige Tiere gesprochen, die einen gewissen Ruhm erlangt haben. Und diese Woche geht es um ein Tier, das eher einen traurigen Ruhm erlangt hat. Und ähnlich wie bei deinem Tab gab es erstaunlich wenige Suchergebnisse zu dem Thema. Ich habe mich trotzdem ein bisschen reingestürzt und bin dank Swantje auf den Wikipedia-Artikel zum Tod der Elefantenkuh Miss Baba gestoßen. Mhm. Was soll ich sagen? Das ganze Elefantenfest-Universum ist crazy. Also Miss Baba war eine indische Elefantenkuh, die Mitte des 19. Jahrhunderts Teil einer Wandermenagerie war. Mhm. Und dieses zauberhafte Wort Wandermenagerie heißt nichts anderes als Tiere auf Tour, zum Beispiel durch Thüringen. Und natürlich auch nicht freiwillig auf Tour. Es war einfach Teil der Unterhaltungskultur, so um 18., 19. Jahrhundert in Europa und in den USA, dass so Wandermenagerien unterwegs waren, mit Sammlungen von lebenden exotischen Tieren, die dann überall unterwegs so zur Schau gestellt wurden. Das gab es noch vor dem Zoo. Mhm. Und anders als beim Zirkus, wo es ja darum ging, jetzt Tiere zu dressieren, damit die Kunststücke machen, ging es hier einfach ums Tiere anschauen.
Okay.
Und die Elefantenkuh Miss Baba wurde jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts als Teil einer solchen Wandermenagerie im Besitz einer Familie Kreuzberg durch Mitteldeutschland getrieben. Und da gibt es jetzt ein altes Plakat, das man sich hier anschauen kann, im Wikipedia-Artikel. Hier eingetroffen und nur drei Tage, Freitag, Sonnabend und Sonntag, in der Schuhgasse bei der Madame Burkhardt Witwe zur Schau gestellt, die Vorstellung seiner ausgezeichneten Dressur und Fütterung Find von morgens 10 bis abends 7 Uhr jede halbe Stunde um gütigen Besuch bittet W. Kreuzberg. Eintrittspreis a Person 2,5. Was ist das? Groschen, denke ich mal.
In solchen Momenten stelle ich mir immer vor, wenn Leute unseren Podcast zum Einschlafen hören, so eingeschlummert sind, wieder aufwachen in diesem Moment und dann nur das jetzt gehört haben.
Groschen.
Groschen.
Also Miss Baba konnte anscheinend sogar ein paar Dressurstücke und hat die damals in ganz Mitteldeutschland rauf und runter gerockt und war die Attraktion der Wandermenagerie Kreuzberg. Weil jetzt aber ein Elefant nun mal sehr schwer ist, hat man sich eine besondere Konstruktion ausgedacht, mit der Miss Baba unterwegs war. Sie wurde in einen rundum geschlossenen Wagen ohne Boden transportiert. Das heißt, nicht nur wurde der arme Elefant in jedem Kuhkauf Mitteldeutschlands ausgestellt, nein, er musste den ganzen Scheiß auch noch zu Fuß machen.
Nein.
Hallo, geht's noch? Was sind das für Knebelverträge? Augen auf bei der Berufswahl, kann man nur sagen. Miss Baba musste zu Fuß gehen, aber sie haben um sie rum immer so einen Wagen aufgebaut als Sichtschutz, damit die Leute nicht unterwegs schon den Elefanten sehen. Sonst hätte man ja kein Geld mehr damit verdienen können.
Ja, das ist das Problem an einem Elefant, der ist sehr groß und den
sieht
man sehr schnell.
Der ist sehr groß. Also haben sie ihn quasi eingemauert, aber er musste trotzdem in diesem Wagenkäfig zu Fuß gehen. Mhm. Das war die ganze Magic von der Wandermenagerie. Und an den Orten, wo Halt gemacht wurde, wurde dann Miss Baba immer bei irgendwelchen Bauern in Pferdeställen oder Scheunen eingebucht und hat dann dort so Futtermittel, landesübliche Futtermittel bekommen. Nicht mal ein Rider für ein geiles Catering hatte Miss Baba. Und die hatten bestimmt auch nicht alle Zuckerstückchen, bin ich mir ziemlich sicher. Es klingt jetzt nicht nach so einem elefantösen Leben. Und jetzt kommt es eben zur Geschichte des tragischen Todes von Miss Baba. Und zwar zwischen dem 13. und 15. Februar 1857 ist jetzt Folgendes passiert. Die Menagerie Kreuzberg hat gastiert in Niederroßla an der Ilm. Mhm. Dem Dorf, wo Swantjes Mitbewohnerin herkommt. Und Miss Baba war mal wieder einquartiert in einem räudigen Airbnb. Und zwar dem Stall der Witwe Burkhardt. Glamorous. Und in diesem Stall gab es
so eine Wilhelm Busch-Charakter.
Ja, Witwe Burkhardt. Ja, oder wie so ein Porridge-Laden in Prenzlauer Berg. Naja, auf jeden Fall gab es in dem Stall von der Witwe Burkhardt eine Trennwand und dahinter war eine große Menge Runkelrüben eingelagert. Es kam, wie es kommen musste.
Was sind das alles für Begriffe? Das ist eine
Der Hashtag
ausgedachte
der Woche
Geschichte.
Ist Runkelrübe. Es kam, wie es kommen musste. In der Nacht zum 15. Februar drückte der Elefant unbemerkt die Trennwand ein und fraß die Rüben, die zu dieser Jahreszeit eiskalt bzw. gefroren waren. Jetzt hatte man einen berühmten Star-Elefanten mit einer Tonne eiskalter Runkelrüben im Bauch. Mhm. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Und dann kam es jetzt erstmal natürlich zum Streit über den Schadensersatz bei der ganzen Aktion. Und die Besitzer von Miss Barber mussten der Witwe Burkhardt die Rüben und die Trennwand bezahlen. Und waren pisst deswegen und haben dann Miss Barber wieder in diesen Wagen reingezimmert und sind weitergelaufen Richtung nächster geplanter Ort, Buttstedt. Und darüber, was dann sich zugetragen hat, gibt es jetzt verschiedene Varianten, die nie ganz richtig aufgeklärt werden konnten. Die Familie Kreuzberg erzählt es so: Der Elefant hatte viele eiskalte, zuckerhaltige Runkelrüben gegessen, so viele, dass er Koliken bekam und sich sein Gesundheitszustand extrem verschlechtert hat und deswegen die Reise nur sehr langsam vorwärts ging. Und unweit der Grenze von Niederroßla ist jetzt der Elefant im Wagen zusammengebrochen und die Familie Kreuzberg hat den Wagen zu seiner Erleichterung abgebaut. So die Version der Familie Kreuzberg. Die DorfbewohnerInnen von Niederroßla sagen aber, der Elefant hat den Wagen selbst zertrümmert.
Ah, okay.
Also da war durchaus mehr Rage-Mode da irgendwie in dem Elefanten aktiviert. Es kamen außerdem zahlreiche angetrunkene Mitglieder des örtlichen Gesangsvereins dazu, die den Elefanten, Zitat, geärgert und gepiesackt haben sollen. Wie kann es anders sein? Es war Fastnachtszeit. Auf dem Dorf. Mhm. Also
sowas merken sich Elefanten
brand.
Ja immer, ne?
Was merken sich Elefanten?
Elefanten haben großes Gehirn, die merken sich immer, wenn man die ärgert. Und die werden öfters mal geärgert und dann rasten die komplett aus. Erinnerst du dich noch an die Geschichte, als ein Elefant mal eine Frau getötet hat und dann nochmal zu der Beerdigung gekommen ist, um dann auf dem Grab zu trampeln? Da ist aus dem Nichts ist der Elefant wieder erschienen und hat dann noch auf dem Grab herumgetanzt von der Person, die er selber getötet hat. Ich glaube, die hat den nämlich auch geärgert.
In dem Fall geht es ja leider jetzt um einen Elefanten. Elefantengrab. Also die Geschichte ist deutlich darker.
Ja, okay.
Es ist, man stellt sich vor, es ist Karneval auf dem Dorf, die Leute sind besoffen. In der Variante der Familie Kreuzberg ist es eine johlende Menge. Und die Dorfbewohner beschrieben das Treiben später als nicht besonders ungewöhnlich.
Okay.
Also in diesem Spannungsfeld befinden wir uns da. Nachdem jetzt die noch Mitglieder des Gemeinderates auch noch dort aufgetaucht sind, kam ein weiterer Streitfall auf, weil eins war jetzt allen klar. Wenn jetzt der gottverdammte Elefant hier auf Niederroßla Flur verbleibt, beziehungsweise verreckt, dann sah die Rechtslage vor, dass die Gemeinde auf Gemeinschaftskosten jetzt den Elefanten versorgen und pflegen musste oder halt den Kadaver auf eigene Kosten beseitigen musste. Es kam zum aufgeheizten Streit und Tumult. Der Gesangsverein hat angefangen, diesen armen, krepierenden, mit Runkelrüben vollgestopften Elefanten...
Mann, das ist so schlimm, ich muss die ganze Zeit lachen hier.
...mit Stöcken und Stangen über die Grenze von Niederroßla zu trennen, damit die Versorgung bzw. die Beerdigung nicht bezahlen
müssen.
Doch, im Artikel steht, auf der steiler werdenden Straße nach Wehrsdorf verendete der Elefant auf bislang umstrittene Weise, jedoch wenige Meter vor der Grenze. Ist es nicht schrecklich?
Es ist
furchtbar. Dieser arme Elefant. Und dann gab es nämlich noch, nachdem der Elefant dann gestorben war, einen weiteren Streit, nämlich Schadensersatzklage von jetzt der Familie Kreuzberg, der ja die Menagerie gehört, gegen den Gesangsverein Niederroßla. Die Familie Kreuzberg hat nämlich gesagt, der teure Elefant, der hatte nur Koliken wegen des Rübenfraßes, der war aber gar nicht sterbenskrank und der wäre auch gar nicht gestorben, wenn nicht die betrunkenen Trottel da so fürchterlich auf den eingeprügelt hätten und ihm Angst gemacht hätten. Und der Gesangsverein Niederroßla hat gesagt, nein, wir haben den lediglich gekitzelt. Mit den Stangen und
ja,
Stöcken.
Ja, genau.
Und durch die Magic von Dorfgossip gab es jetzt unglaublich viele Berichte darüber, was wirklich passiert ist. Und später hat das Landgericht Weimar dann die Schadensersatzforderung der Familie Kreuzberg abgewiesen. Und die Leute in Niederroßla sind ernsthaft mit dem Argument, wir haben den Elefanten nur gekitzelt, davongekommen. Wie Swanchen in ihrer Mail geschrieben hat, viel Schönmalerei. Und dieses Urteil hat für allgemeine Erheiterung gesorgt. Und deshalb wird Niederroßla, das Dorf in Thüringen, bis heute auch Kitzelbach genannt. Der Ort, wo Elefanten tot gekitzelt werden.
Nein.
Und der Ortsneckname Elefantenkitzler für die örtlichen EinwohnerInnen hält sich bis heute. What the fuck?
Elefantenkitzler?
Die sind stolz darauf. Ja. Die sind stolz darauf, diese Geschichte. Hey, wir sind Elefantenkitzler. Ernsthaft, in der Mitteldeutschen Zeitung stand, sie hätten das Tier nur gekitzelt, sagten die Männer im Gerichtsprozess nach dem Tode von Miss Barber. Seitdem nimmt man uns die Elefantenkitzler und den Ort Kitzelbach, sagt Bürgermeister Dietsch stolz. What the fuck? Im Wappen von Niederrosla ist ein Elefant. Es gibt ein Elefantendenkmal. Die ausgestopfte Elefantenhaut wurde von Pferden durch den Ort gezogen. Der Platz an dem Elefantenstab heißt Elefantental. Miss Barber ist Ehrenbürgerin von Niederrosla. Aber die Story ist überhaupt nicht geil. Ihr habt einfach einen Elefant mit Stöcken, weiß ich nicht.
Totgekitzelt.
Ja, in Anführungsstrichen. Und komplett wild ist dieses Elefantenfest, was jetzt alle 25 Jahre stattfindet. Die größte Schwierigkeit dabei ist, die hohen Erwartungen zu erfüllen, laut Bürgermeister. Hatte doch bisher jedes Elefantenfest das Vorübergehende übertroffen. Es gibt einen fantastischen Nachrichten-Fernsehbeitrag von 2007 von Apolda TV. Ich glaube, es ist die Nachbarstadt von Niederrosla. Und dort werden wirklich richtig aufwendig in einem großen Umzug durchs Dorf nochmal die Ereignisse von damals nachgestellt.
Wir stellen die Familie Kreuzberg, die Menagerie Kreuzberg dar, deren Besitz ja die Miss Barber war, mit Holzkiste überdacht, die Sie im Hintergrund sehen, und das arme Vieh mit den gefrorenen Rungeln im Bauch, die Kollegen, und vor der Brücke in Niederrosla zusammengebrochen ist.
Sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Fun.
Zusammengebrochen ist.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin heute ganz komisch aufgelegt. Wir sagen die ganze Zeit ganz furchtbare Sachen und ich muss trotzdem darüber kichern. Ich fühle mich wie, wenn man in so einer Bibliothek ist und darf nicht lachen und muss aber irgendwie ganz doll. Weißt du, so Situation. Ich hoffe, man nimmt mir das nicht krumm.
So habe ich mich den ganzen 6 Minuten 51 langen Beitrag übergefühlt, den ich mir angeschaut habe. In der Wasserburg dort wird die originale Miss Baba, also Haut und Skelett, die sonst im Museum in Gotha stehen, ausgestellt, in einer extra Elefantenausstellung. Also Miss Barber muss jetzt 150 Jahre später tot an ihren Todesort zurückkehren, aber feierlich. Ich habe jetzt keinen Beweis dafür gefunden, dass die Straßenlaternen wirklich ausgemacht wurden, um das zu finanzieren. Aber Niederrosla hat generell anscheinend einfach keinen Bock auf Elefanten-related Kosten oder hat da irgendwie nachhaltiges Problem mit. Dieser Elefant keeps on Kosten verursachen. aber allgemein, also die Stimmung ist geil. Es gibt jetzt noch den Direktor des Philetischen Museums Jena, der freut sich auch.
Wir seit 2 Monaten unsere Elefantenausstellung und der Zustrom dort, tausende Menschen, die sich das anschauen. Tatsächlich ist die Miss Barber ja so ein bisschen was wie ein toter Rockstar oder wie Marilyn Monroe der Elefanten. Wäre sie am Leben, würde es keinen Menschen interessieren. Aber dadurch, dass sie halt jetzt schon wieder einer.
Was?
Schauen Sie. Durch ihren Tod ist die Miss Barber ja so berühmt geworden, wie viele andere auch. Nein, das ist was Tolles hier. Und was mich tief beeindruckt ist, wie dieser ganze Ort ehrenamtlich mit hohem Gemeinsinn das veranstaltet.
Hallo?
Power Statement. Also es wird sich keiner für Marilyn Monroe interessieren, wenn die nicht tot wäre. Genau wie dieser Elefant.
Alle halten zusammen. Ich finde, die haben alle irgendwie zu viel Fun, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Du wirst es nicht glauben.
Uns eingeschlossen, ehrlicherweise.
Beim Elefantenfest 2007 sind auch echte Elefanten mitgelaufen im Umzug. Da gab es ein großes Hallo.
Die beiden afrikanischen Elefanten, die im Zug mitlaufen, kommen aus einem 47-Seelendorf in Mecklenburg. Mit einem Spezialtransport waren sie angereist. Hat es schon einmal lebende Elefanten im Zug gegeben?
Nein, das erste Mal. Sonst war es immer der Elefant, der vor 150 Jahren bei uns hier gestorben ist, totgekitzelt wurde.
Und es gibt, glaube ich, einfach böse Nachrichten. Ich finde das so wild. Die haben einfach einen Elefanten um die Ecke gebracht und machen alle 25 Jahre die krankste Party mit irgendwelchen Umzügen. Ich hab noch gelesen, der Kindergarten führt ein Elefanten-Musical auf. Wir hoffen mal, dass ihnen nichts passiert, sagt Dietsch. Denn tote Tiere müssen auch heute auf Kosten der Gemeinde entsorgt werden.
Ich kann nicht mehr, bitte nichts mehr vorlesen.
2007 war wohl das beste Elefantenfest aller Zeiten. Das ist jetzt, komm, ein Clip geht noch.
Und so tolle wie heute ist es auch noch nicht gewesen. Ich würde sagen, so was wie heute war noch nicht da. Das geht ja schon 3 Tage.
Also die Freude ist riesig. Bisher fanden in den Jahren 1907, 1932, 57, 82 und 2007 Elefantenfeste statt. Das nächste Fest ist demnach, jetzt habe ich mal schnell ausgerechnet, für 2032 geplant. Schreib's dir schon mal in den Kalender.
Wollen wir das auch wie die Tram-EM moderieren?
Too many taps goes Elefantenfest, Niederrosslar. Vielleicht. Ja, vielleicht wollen wir es aber auch gar nicht unterstützen. Also ich finde, das ist ein sehr zweifelhaftes Fest dort. Ja,
also es ist das zweifelhafteste Fest nach Too Many Taps heute. Ich würde sagen...
RIP Miss Baba,
RIP
kann
Miss
ich nur
Baba,
sagen.
RIP Wunderhuhn Lugge. Ja, rest in power.
Das war ein tierischer Spaß heute. Darf ich noch einen Satz aus der Mail von Swantje dranhängen?
Ja, gerne.
Also bezüglich dieser Geschichte, die sie von ihrer lieben Freundin erfahren hat. Da sie damit aufgewachsen ist, sieht sie aber nicht die gleiche Absurdität wie ich. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
In Kunstverbrechen von NDR Kultur werden die spektakulärsten Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte aufgerollt. Hier gibt's erstmal einen kleinen Eindruck, wie Kunstverbrechen klingt.
Lass runter! Vorsicht! Vorsicht!
Das ist gar nicht so leicht! Die wiegen Tonnen!
Sie sollen in den Westen verkauft werden. Aber für einen Grenzschmuggel sind die Thorak-Pferde zu groß. Und jetzt?
Polizei sucht vergeblich nach Thorax-Skulpturen.
Kunstfälscher richtet Millionenschaden.
Wo sind Hitlers Bronzepferde?
Hinweis auf verschollene Nazi-Kunst.
Größter Kunstfälschungsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
Mein Name ist Torben Steenbuck. Und ich bin Lenore Lötsch. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True-Crime-Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf, erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler.
Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange.
Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen.
Wir haben uns entschlossen, umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen.
Da geht der Puls ein bisschen hoch,
dass man dann so einen Jagdinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist.
Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
Das war's von uns diese Woche. Wir entschuldigen uns in aller Form, distanzieren uns
von allen Hühnern und Elefanten.
Genau. Wenn ihr auch Rabbit Holes habt, dann schickt die uns doch gerne an toomanytaps@ndr.de oder?
Oder auf Social Media. Da bist du @MiguelRSA und ich @CaroWorps. Folgt uns gerne rein, schreibt uns DMs und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Too many taps.
Too many taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Oh, wir haben lange keinen Lachanfall mehr gehabt.
Ich hoffe, das hat richtig gut getan.